Die Wüstewelle auf 96.6. Ihr hört den offenen Sendeplatz am Montagnachmittag live hier. Die Wüstewelle, das einzige freie Radio für die Region Tübingen-Reutlingen und Umgebung. Nicht nur auf der 96.6, sondern auch im Kabel auf 97.45, im Stadtnetz Rottenburg auf 101.15 und weltweit via Livestream über die Webseite wüste-welle.de. Eine Stunde offener Sendeplatz heute hier mit Alba Forminaja und am Mikrofon und im Studio an der Technik. Da ist auch noch der Matzel. Hallo Alba, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben das nächste Kinofestival vor der Brust in Tübingen, das Festival de Cine Español. Speziell den spanischen Film tust du da darstellen mit deinem Team. Was macht das Spezielle des spanischen Films aus, wenn wir jetzt die französischen Filmtage hatten davor? Wie würdest du, kann man das in ein paar wenigen Sätzen auch sagen?
Der spanische Film ist besonders dadurch charakterisiert, dass er sehr vielfältig ist. Also es ist unglaublich, was für eine Spanne es gibt von Komödien, also Genrefilmen und dann noch Independent-Filme, alle möglichen Themen, alle möglichen Arten. Die Regisseure sind in jedem möglichen Alter. Also es ist spannend, weil es sehr vielfältig ist.
Und es gibt Superstars und es gibt den Indie und auch so Underground-Bereich. Ne?
Genau.
Also Almodóvar hat man als so quasi weltweit bekanntes Aushängeschild, aber da gibt es ja sicher auch noch ein paar mehr.
Ja. Also es ist eben sehr vielfältig, ne, in aller Hinsicht.
Und gibt es da einen herausragenden Namen nochmal neben Almodóvar, den du da...
In unserem Programm.
Nee, im spanischen Film nochmal.
Ja, es gibt viele herausragende Namen, also viele Klassiker noch, die in den 60er Jahren, 70er Jahren angefangen haben. Wir haben zum Beispiel den Film, den Eröffnungsfilm von Ocho Apellidos Vascos, Acht Namen für die Liebe. Das ist auch schon von einem älteren Regisseur, Emilio Martínez Lázaro. Zum Beispiel, er wäre so ein Referent von der Generation. Dann gibt es die Generation um Alex de la Iglesia und so, die in den 80ern angefangen haben oder Anfang der 90er wie Ifiar Boyain, von der wir auch was zeigen. Und dann gibt es natürlich die neue Welle der jungen Regisseure.
Die jetzt erst seit relativ kurzer Zeit von sich reden macht, ja.
Genau, ja, die schon. Es gibt natürlich immer wieder neue Generationen und die ja Anfang des Jahrtausends eben jung war, die ist jetzt eben ein bisschen älter, aber natürlich die ganz neue lässt von sich sprechen, klar.
Wie läuft es bei euch ab in eurem Team, das Cine Español, das Festival? Wie kommt ihr an die Filme? Wie organisiert ihr euch? Wie sind die Strukturen?
Also das Besondere an diesem Festival ist es, dass es eine Veranstaltung von verschiedenen Vereinen ist, aber von Vereinen, von Migrantenvereinen praktisch. Also das heißt, wir Spanier selbst und wir Lateinamerikaner sozusagen machen das Programm. Von daher sind Vereine hier in Tübingen, in Stuttgart und in Esslingen. Und was die Sache natürlich nicht einfach macht, rein vom Arbeitsablauf her, wir schauen uns die Filme teilweise auf Festivals, teilweise auch online an, indem wir sie anfragen bei Produzenten. Dann treffen wir uns, wir schauen auch die Filme öfters gemeinsam an und dann entscheiden wir, welchen wir aufnehmen, welche uns interessiert, welcher gut für unser Programm ist.
Ja, wie funktioniert die ganze Kommunikation und die Treffen? Du hast es gesagt, ne, viele Vereine mit im Boot, macht es manchmal komplizierter, aber wie kriegt ihr euch dann geeinigt?
Wir sind eine Gruppe, die sich eigentlich sehr gut versteht und das ist das Wichtigste. Auch eine Gruppe von Freunden, könnte man sagen. Von daher reicht immer ein Telefonat, eine Mail, ein SMS, und es geht eigentlich sehr schnell, die Kommunikation. Wenn man mit jemandem reden will, dann schreibt man schnell drei Sätze und dann hat man die Antwort.
Wer ist da noch alles dabei? Welche Vereine sind es?
Also hier in Tübingen ist es der Spanische Eltern- und Kulturverein und der Verein zur Förderung spanischer und iberoamerikanischer Kultur. In Stuttgart ist es insbesondere der Dachverband der lateinamerikanischen Vereine, da je nachdem, zum Beispiel haben wir ja mit dem kolumbianischen Verein der sehr aktiv ist. Oder es kommt darauf an, die Argentinier sind sehr aktiv, die Chilenen. Es kommt darauf an, welchen Fokus man auch im Festival hat. Und dann in Esslingen gibt es einen sehr engagierten Verein, und das ist der Verein Amigos de América Latina, also Freunde Lateinamerikas. Die haben auch also das gesamte Rahmenprogramm dort organisiert, sind sehr engagiert und möchten auf jeden Fall, die haben uns geholt. Also sie wollten unbedingt das Festival nach Esslingen holen, und ja, sie haben es geschafft.
So seid ihr dieses Jahr gewachsen.
Genau, eine Stadt mehr.
Wie ist das Verhältnis zwischen Spaniern und Latinos? Also sowohl zahlenmäßig, aber dann auch im Austausch, welche Unterschiede, Parallelen?
Ja, also wir sagen immer, wir unterscheiden nicht. Also egal, ob man jetzt Spanier, Argentinier, Kolumbianer, Chilene, Mexikaner ist, es ist egal. Also es gibt nicht diese Trennung zwischen Spanien einerseits und Lateinamerika andererseits, sondern es sind eben die verschiedenen Länder, spanischsprachigen Ländern. Und natürlich gibt es hier sehr viele Spanier, dadurch, dass wir in Europa sind und es viel näher ist. Aber das Verhältnis ist natürlich sehr gut. Und wir arbeiten sehr gern miteinander.
Und eben zu sagen, ja, wir unterscheiden nicht, ist es auch so eine Art neuer Umgang auf Augenhöhe, dass da noch ein bisschen das koloniale Erbe da noch doch überwunden wird?
Also in unserem Fall auf jeden Fall. Wir versuchen natürlich, obwohl die meisten Gelder natürlich aus Spanien kommen, versuchen wir, oder wir tun es tatsächlich, wir arbeiten auf Augenhöhe, ganz klar. Also die Basis, das ist die Basis des Festivals. Die spanische Außenpolitik hat schon seit Jahrzehnten diese Richtlinie, dass sie Lateinamerika und lateinamerikanische Kultur fördert. Und zwar auch auf Augenhöhe. Zum Beispiel hat der Instituto Cervantes, viele der Spanischlehrer sind Lateinamerikaner, also sind nicht nur Spanier, auf keinen Fall. Also es wird, die lateinamerikanischen Kulturen werden gleichwertig mit den spanischen Kulturen gesetzt. Also das ist ja Politik.
Und auf der anderen Seite, aus der Perspektive der Lateinamerikaner, besteht da manchmal noch so Opferrolle vielleicht nicht, aber so eine gewisse Vorbehalte gegenüber dem Kontinental, den europäischen Spaniern?
Natürlich hat das auch mit einer gewissen Einstellung zu tun. Sobald sie sehen, wie man selbst eingestellt ist oder wie die Organisation, für die man arbeitet, also die Vereine oder so eingestellt sind, dann wissen sie, man ist auf Augenhöhe. Natürlich gibt es Menschen immer hier und da, die ihre Probleme haben oder die meinen, es gäbe eine Schuld oder eine, aber ich glaube, das gehört der Vergangenheit an. Ich glaube schon, also ich glaube, dieses Festival ist auch ein Beispiel dafür, dass man sich auf Augenhöhe begegnet.
Wie ist es denn für Latinos aus Lateinamerika, hier in Europa überhaupt reinzukommen? Die EU schottet sich immer weiter ab. Ist es für die leichter, wenn sie irgendwie ein bisschen, zumindest die Sprache eines europäischen Landes dann sprechen?
Es ist leichter für die natürlich spanischen Ursprung sind und also, was weiß ich, zweite, dritte Generation in Lateinamerika, die dann Zugang zum spanischen Pass haben. Aber einfach ist das natürlich nicht. Also wir kennen und wir haben auch hier viele Beispiele von Lateinamerikanern, die Probleme haben mit den Papieren sozusagen.
Aber die Kultur, wir sind wieder bei der Kultur, bei den Filmen, aber natürlich auch beim Geld. Du hast schon angesprochen, Finanzierung von so einem Festival, wenn die Filme Nichts gibt's umsonst.
Nichts gibt's umsonst.
Wofür gehen die Posten drauf und woher kommen sie?
Die meiste Finanzierung, praktisch 75%, kommt aus Spanien, vom spanischen Kulturministerium, von der Botschaft und der Rest wird also natürlich auch von den Städten, teilweise haben wir kleine Beträge, aber sie unterstützen uns. Und ja, wir hoffen, dass hier auch in den nächsten Jahren sich mehr tut, gerade auch in Stuttgart und in Esslingen. Und das zur finanziellen Situation.
Ihr stellt Anträge beim Kulturministerium, beim spanischen Kulturminister und stellt die Projektidee vor und
so ist es.
Dann fließt's oder dann kommt ein Bescheid irgendwann.
Genau so ist es. Mit sehr viel Bürokratie verbunden. Sehr viel. Also das nimmt sehr viel Kraft und aber es lohnt sich.
Was schreibst du da rein? Wie bringst du die dazu?
Unsere Argumentation ist eben, dass wir selber Spanier sind und wir unsere Kultur hier darstellen wollen und wir in Dialog mit der deutschen Gesellschaft sein wollen und wir wollen auch in Augenhöhe mit der deutschen Gesellschaft in Dialog treten. Das ist und ich glaube, das spricht sie auch an. Deswegen unterstützen sie uns auch.
Dass das eben nicht jetzt irgendein Manager ist von irgendwoher, der dir die spanische Kultur präsentiert.
Genau, sondern und durch den eigenen Blickwinkel, ne? Das ist immer auch ganz anders. Also gerade auch die Themensetzung und die was will ich überhaupt rüberbringen? Jetzt außer jetzt die wichtigsten Filme, die auf Festivals laufen, sondern deswegen haben wir auch immer Themenschwerpunkte.
Du bist schon lange hier in Tübingen und hast ja dann auch deinen eigenen Blick wieder zurück auf Spanien. Was fällt dir aktuell momentan auf?
Natürlich ist die Situation momentan in Spanien sehr schwierig, schon seit einigen Jahren. Man merkt es auch ja von in der Familie und von Freunden. Und wir merken es auch hier. Es kommen wirklich viele junge Spanier auf uns zu, gerade auch auf den Verein, und um ja, Informationen oder Hilfe zu bitten. Es scheint irgendwie, ja, die Lage ist sehr schwierig, auch was die politische Situation mit der Korruption angeht. Und das hat ja überhaupt kein Ende. Und die Bevölkerung ist sehr ernüchtert und sehr, ja. Und wie wir da rauskommen werden, weiß ich nicht. Aber ich bin optimistisch. Also ich glaube an die Kraft.
Auch die Kraft der Einheit, wenn man sich anguckt, was in Katalonien passiert?
Die Kraft der Einheit, wenn die Einheit auch die Vielfalt akzeptiert, dann glaube ich auf jeden Fall an die Kraft der Einheit. Genauso wie die Kraft der Einheit mit allen anderen spanischsprachigen Ländern. Aber solange das in Spanien irgendwie nicht klar ist, und einem großen Teil der Bevölkerung ist es auch klar, dass man sich öffnen muss, dass man Spanien als ein multikulturelles Land sozusagen und vielsprachiges Land anerkennen muss, dann sollte es eigentlich überhaupt kein Problem geben.
Politisch, die etablierten Parteien sind ja irgendwie verfahren in Skandalen. Es hat sich jetzt aber eine neue Kraft gebildet, die aus diesen Protesten von 2011, die Bewegung 15 de Mayo, hervorgegangen ist. Wie schätzt du das ein, das Potenzial?
Sie profitieren natürlich sehr von der Verzweiflung der Gesellschaft, sind teilweise auch etwas populistisch, muss man eingestehen, aber sie wollen eben eine Änderung und sie wollen grundlegende Säulen des Staates eigentlich verändern, was nie einfach ist, ne? Und ob das realistisch ist, ist die Frage. Ich meine, gute Absichten haben viele, aber ob sie realistisch sind, sei dahingestellt.
Da gibt es viele Kräfte, die das verhindern wollen. Was sind denn die grundlegenden Säulen, die Sie da einreißen wollen?
Ja, natürlich die ganzen etablierten Parteien sind geschlossen gegen diese neue Partei Podemos. Klar, und denen wird mittlerweile alles Mögliche vorgeworfen, teilweise mit Recht, andererseits nicht. Also es ist so eine Partei, die praktisch im Establishment verteufelt wird. Also sowohl in der Presse als auch. Und das ist natürlich auch nicht gut, weil, naja, werden wir sehen, wenn's Wahlen gibt, nicht? Ich meine, bis jetzt hatte sie ja keiner gewählt, aber es gibt Meinungsumfragen und die bekommen jetzt teilweise mehr Stimmen als die etablierten Parteien. Und das lässt die Leute schon, gerade auch die Wirtschaft, auch schon aufschrecken.
Also Chance und Risiko auf Veränderung. Ja.
Ja.
Zurück zum Programm, zum Cine Español, zum Festival des Cine Español. Themenschwerpunkte hast du angesprochen. Worauf konzentriert euch dieses Jahr?
Also einen richtigen Schwerpunkt haben wir nicht. Wir haben mehrere. Wie immer zeigen wir die neuen Filme aus Spanien, die aktuellsten, die erfolgreichsten. Und wir haben einen Schwerpunkt gemacht in Bezug auf eine Vorlesungsreihe, die es an der Uni gibt, über die Sephaden, Geschichte und Kultur der iberischen Juden. Hierzu haben wir ein kleines Programm aufgestellt mit 4 Filmen, die alle möglichen Bereiche des sephardischen Lebens anspricht. Die Sephaden waren die Juden, die im 15. Jahrhundert aus Spanien vertrieben wurden. Das wissen viele hier nicht. Deswegen, also viele haben ja gesagt, ja, ich habe in Google gesucht nach Sephard und ich habe eine Musikgruppe gefunden. Also es gibt ja wenige Leute, die wissen, Sephard ist das ist der Name für Spanien, für die Juden, noch heute, für die spanischsprachigen Juden, die Sprache auch bis heute tatsächlich noch sprechen, immer weniger, weil seit der Gründung des Staats Israels ist eben ja das Hebräisch die dominante Sprache. Aber in Istanbul kann man heutzutage noch Spanisch hören. Also von das, was für uns das altertümliche Spanisch ist.
Aber das hat sich so erhalten, ja?
Auf jeden Fall. Und man kann gut mit den Leuten kommunizieren und sich gut verstehen. Und das ist schon sehr spannend und faszinierend.
Und eben auch eine spannende Geschichte, die ja, bis ins 14. oder nee, natürlich 15. Jahrhundert zurückreicht, noch viel weiter.
Und die auch in Spanien, und das ist das Neue, erst seit kurzem wieder thematisiert wird, in Spanien hat es noch sehr, bis in meine Schulzeit, also bis in die 70er Jahre, wurde noch über die Juden gesagt, ja, alle möglichen Klischees, also in der Schule, ne? Also sie waren verantwortlich für den Tod Christi und sowas. Also man hat sich nie in den letzten Generationen damit beschäftigt, ja, wer waren sie überhaupt, was ist passiert, also wohin sind sie hingegangen, welche Erbe haben sie hinterlassen im Mittelmeer oder auch in Holland und in Hamburg zum Beispiel auch. Und das hat sich jetzt grundlegend geändert in Spanien. Und ihr habt sicherlich auch gehört, dass es eine Gesetzesinitiative gibt, die den Nachfahren der Sephaden die spanische Staatsbürgerschaft geben will. Das ist seit ein paar Monaten. Und das heißt, das ist ein Thema. Es kam auch immer sehr positive Reaktionen, was ich jetzt in den Zeitungen, in der Presse gelesen oder gehört habe, von der Bevölkerung sehr positive Reaktionen von Willkommen nach Hause. Und ja, und es ist eigentlich eine schöne Geschichte der Wiederentdeckung und des eigenen Erbes auch. Es ist ja nichts Fremdes, es ist unser Erbe.
Ja, und was haben die denn alles hinterlassen? Wofür sind die sephardischen Juden denn bekannt?
In Spanien gibt es natürlich noch die alten Juderías, diese Judenviertel, also architektonische Spuren gibt es auf jeden Fall. Im ganzen Mittelmeer und überhaupt in der jüdischen Kultur waren es diese Sephaden, die bis vor einigen, ich würde sagen, bis zum 19. Jahrhundert die tragende Säule des Judentums waren, die philosophisch, also kulturell und das Judentum weitergebracht haben, bis dann die Aschkenasen kamen und dann die Oberhand bekommen haben. Aber viele Philosophen waren Sephaden.
Und haben dementsprechend dann auch die umliegenden Gegenden und Religionen, da gab es einen Austausch, das war ja nicht
natürlich.
Eine Blase, oder?
Ja, klar, die haben immer da, wo sie gelebt haben, die Kultur natürlich auch bereichert, auch im Balkan, insbesondere im Balkan, Sarajevo, in Thessaloniki, in Griechenland und in Istanbul, das sind so die drei Hauptstädte des Sephardentums.
Und in Spanien, war das dann eine spezielle Gegend oder war das über das ganze heutige Spanien verteilt, die Sephaden?
Ob die, in ganz Spanien?
Spanien?
Ja, die gab es überall.
Gab es also nicht jetzt speziell ein Zentrum?
Nein, in Andalusien, in Kastilien, nee, die waren überall, ja.
Und haben damals mit den Mauren zusammengelebt oder war das dann der Grund auch für die Vertreibung? Wie hat sich das dann ergeben?
Also es war so, dass meistens die Juden und die Muslime im andalusischen Spanien sozusagen zusammengearbeitet haben. Und dass das Christentum sie eher beide als Feindbild hatte, oder obwohl sie natürlich von ihnen sehr profitiert hat.
Die Vertreibung der sephardischen Juden kam dann durch, ja, durch die Kreuzzüge oder durch
die katholischen Könige, als sie Granada erobert haben. Also die da wurden ja zuerst mal die Mauren vertrieben, haben dann entschlossen, ja, eine religiöse Einheit in Spanien zu schaffen und haben die Juden dazu aufgerufen, entweder zu konvertieren oder das Land zu verlassen.
Und dann hat eine starke Fluchtbewegung eingesetzt.
Ja, aber es gab auch viele, die konvertiert sind und dann trotzdem ihre Religion weiter gelebt haben. Das waren die sogenannten Conversos und die hatten es sehr schwer. Da hat die Inquisition ihnen sehr zugetragen.
Also ohne Gnade.
Ja, ohne Gnade. Und die ganze Gesellschaft hat darunter gelitten, weil es war eine Gesellschaft von Missmut und ja, dem anderen gegenüber und Denunziation.
Aber die Spuren sind heute noch da. Es haben trotzdem viele überlebt und jetzt erstrahlt das Ganze auch filmisch. Genau. Welche Art von Filme sind
da? Also es sind insbesondere natürlich Dokumentarfilme. Wir haben einen, der heißt L'ultimo Sefardi, der letzte Sefarde, der die ganze Geschichte ein bisschen aufgreift. Es ist ein junger Rabbiner aus Sarajevo, der in Jerusalem an der Uni Judenspanisch unterrichtet und er unternimmt eine Reise in entgegengesetzte Richtung, Richtung Spanien und besucht die wichtigsten Städte der Juden. Und es ist da merkt man, wie dramatisch ihre Geschichte ist, ne? Gerade auch im Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel die Tatsache, dass das Judentum in Saloniki wirklich völlig aus der Welt geschaffen wurde. Es wurden alle deportiert und ermordet. Ja, es sind, glaube ich, nur 10% von denen haben überlebt. Also es ist ein sehr beeindruckender Film. Und der viel natürlich auch mit Deutschland zu tun hat. Alle, alle, die wir zeigen. Klar. Zum Beispiel, wir haben auch einen Film, einen sehr interessanten Film über die Rolle, die Franco gespielt hat im Zweiten Weltkrieg bei der Rettung von Sefarden, von Juden spanischer Herkunft. Der Film hinterfragt natürlich diesen Mythos, wie es in der Synopsis heißt. Und wir freuen uns sehr, dass die Regisseurin dabei sein wird und hoffen auf eine spannende Diskussion mit dem Publikum.
Was ist da der Mythos? Ist das Franco?
In Spanien sagt man, ja, und auch viele Historiker also behaupten, Franco hätte Zehntausende Juden vom Holocaust befreit, indem er ihnen spanische Pässe gegeben hätte. Das weiß man in Spanien. Also, und der Film geht eben diesem nach. Ja, stimmt das überhaupt? Ich meine, er war Freund von Hitler. Also, und er kommt zu seinen Schlüssen und das ist sehr spannend. Mehr will ich nicht
Das ist ein historisches Abenteuer dann nochmal.
Ja,
mal,
auf jeden Fall. Ja.
Und es sind eben ein paar Filme, aber dazu auch noch an der Uni eine Vortragsreihe.
Genau, die läuft jetzt am Donnerstag nochmal über das Judenspanische in der Türkei. Und dann die darauffolgende Woche ein Vortrag auf Spanisch. Und der letzte Vortrag ist dann über das Sephardische in einem Roman, La vida perra de Juanita Narboni heißt das, das Hundeleben der Juanita Narboni. Und dazu zeigen wir eben auch den Film, der ist von einer marokkanischen Regisseurin, von alter Film von 2005. Aber das Tanja, dieses multikulturelle Tanja wieder aufleben lässt.
Verfilmung des Buches plus dazu noch eine Analyse, literaturgeschichtliche Analyse.
Das ist auch Sinn der Sache, irgendwie Wissenschaft und Kultur zusammenzubringen.
Das alles miteinander zu verschränken, verschranken. Ja. Das Judenspanische ist das, du hast gemeint, ja, es klingt wie Altspanisch dann für deine Ohren, oder gibt es da sonst noch ein paar spezielle Merkmale?
Es ist ein bisschen ja, so wie das Jiddische, das allerdings, also ja, das Altspanische behält und dann noch viele Elemente aus den Sprachen, die zum Beispiel ja auf dem Balkan gesprochen werden und Hebräisch mit hinzunimmt.
Also das haben die damals schon, oder das hat sich über Jahrhunderte oder wahrscheinlich entwickelt, dass sie überall Elemente genommen haben,
klar,
auch durch
ja.
Händlerbewegungen oder ja. Wie kam das?
Allerdings ist das Spanische eben noch in dem Zustand geblieben wie vor Jahrhunderten und das ist ja auch das Spannende und Schöne.
Aber die können nach Spanien gehen und jeder versteht sie.
Auf jeden Fall, ja, ja, ja.
Heiße Sache. Focus ja. Sefarad, so heißt genau. Es dann im Programm. Und ihr habt einen weiteren Fokus, den wir dann passend zu unserem nächsten Musikstück auch nochmal hier gleich beleuchten. In Memoriam Paco de Lucía, einer der berühmtesten spanischen Gitarristen.
Ja.
Vor kurzem gestorben.
Genau. Im März diesen Jahres gestorben. Und wir wollten auf jeden Fall einen Film von ihm zeigen und freuen uns sehr, dass wir diesen Film, der zwar schon 10 Jahre alt ist, aber der das Wesen Paco de Lucía wirklich rüberbringt. Also was sein Genie und auch seine Arbeitsweise und auch, warum nicht, seine Probleme mit dieser Welt, in der er sich bewegt hat, von Glamour und Konzerten. Und er war eigentlich ein sehr bescheidener Mensch, der mit Freunden gerne war und mit der Familie. Und dieses bringt er sehr schön. Es ist ein sehr emotionaler Film und sehr schön von der Musik her auch.
Also kein Konzertfilm, sondern er kommt auch zu Wort.
Ja, auf jeden Fall. Ja, er kommt zu Wort. Das ist ja das Besondere. Sonst kommt immer nur seine Gitarre zu Wort. Aber hier kommt er selber. Und ja, er lässt uns einen Einblick in sein Leben führen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und mich hat er sehr bewegt, der Film.
Was macht denn sein Wesen so aus? Du hast gemeint, ja, ein bisschen diese Ambivalenz, Superstar sein, auf der Bühne stehen müssen, aber dann das eigentlich nicht zu wollen.
Ja, es ist eben dieses, die Gitarre über alles lieben und auch hassen, weil man von ihr nicht wegkommt. Ne? Und er sagte immer, er will nicht über Gitarre sprechen. Also ja, dafür hat er die Gitarre selbst. Und dass er auch bei den Proben und dass er auch leidet. Ne? Und weil er sich so da reinversetzt und wie er dann, jetzt kommen wieder Konzerte, er liegt da zu Hause der hat in Mexiko gelebt und sagt, ach nee, jetzt geht's wieder los mit Flugzeuge und das kann man so gut nachvollziehen, ne? Obwohl er dann da nach dem Konzert wirklich bejubelt wird und das muss unglaublich sein, ne? Aber trotzdem, es sind diese zwei Seiten, die so menschlich sind außerdem.
Zwischen ja, Selbstbestätigung der Arbeit und ja, Überwindung.
Ja, so ist es.
Auch da wieder hinzugehen. Paco de Lucía läuft an welchem Tag, in welchem Kino?
Am Freitag, den 5. um 22 Uhr im Kino Arsenal.
Genau. Festival de Cine Español läuft von 3. Dezember bis zum 10. Dezember in Tübingen. Braucht immer einen knackigen Eröffnungsfilm und da ist euch ja auch ein besonders guter Coup gelungen, ein Film, der in Spanien alle Rekorde gebrochen hatte dieses Jahr.
So ist es. Wir
Ocho Apellidos Vascos,
genau.
8 baskische Nachnamen.
Ja, obwohl er im Deutschen 8 Namen für die Liebe heißt, aber sonst würden es die Leute auch nicht so verstehen. Ja, das war der Publikumsrenner in der spanischen Filmgeschichte. Also sowas ist noch nie passiert. Die Leute sind wirklich in die Kinos gestürmt. Und es haben mittlerweile mehr als 10 Millionen Menschen den Film gesehen. 10 Millionen,
Wahnsinn.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich die Hoffnung der spanischen Kinobranche. Und mit einer Geschichte, die natürlich immer zieht, wie sie ähnelt ja diesem französischen Film Willkommen bei den Stieß. Und es geht um klischeehafte Identitäten eigentlich von Andalusiern und Basken und alles im humorvollen Ton. Man lacht wirklich herzhaft in diesem Film.
Also die Klischees, wie stellen die sich dar? Oder wie ist es verpackt in die Geschichte? Wen trifft es einen Andalusier, schlägt es ins Baskenland oder umgekehrt?
Nee, den Andalusier schlägt es ins Baskenland nach der, verliebt sich in eine baskische Frau, die ihn ignoriert und dann macht er eben alles. Und dann kommen eben, sehr humorvolle und schräge Situationen im Baskenland, wie ein Andalusier, der noch nie sein Sevilla verlassen hat, sich im Baskenland plötzlich irgendwie wiederfindet und überleben muss, weil es ist nicht einfach.
Was sind denn die Klischees, die gegenseitig voneinander haben? Die Andalusier haben den Flamenco und
genau, was haben den Flamenco, sie sind lustig, sie sind also humorvoll, sie sind offen, sie sind, das ist so das Klischee der Andalusier und es reicht, dass sie ihren Mund öffnen, damit alle lachen. Also, und das Klischee der Basken sind diese verschlossenen Typen, die wenig sprechen, aber wenn sie was sagen, sehr direkt. Und die treffen eben aufeinander in dem Film. Und das sind sehr komische Situationen. Und
ist es dann auch europäisch verständlich, diese Klischees? Glaubst du, dass das auch zieht?
Einerseits schon. Also auf jeden Fall verständlich ist es. Allerdings auf einer ganz anderen Ebene als das, was ein Spanier sofort verstehen würde. Ich habe dem Verleihern gesagt, ich bin gespannt auf die Untertitel, weil es ist nicht einfach. Weil sehr viel über den Dialekt geht, über die Aussprache, über die, auch die Wortwahl, über die Ausrufe, die alles, was wir so als wissen, das typisch andalusisch ist. Und bei den Basken genauso. Also man, je mehr man diese beiden Regionen kennt, desto mehr lacht man auch natürlich.
Also sehr viele sprachliche Elemente, die in einer Untertitelung vielleicht noch erhalten
sehr
bleiben,
schwierig.
Aber in einer Synchronisation komplett.
Oder vielleicht ist sogar die Synchronisation in diesem Fall einfacher, weil da kann man ein bisschen kreativer sein. Und sich vielleicht entsprechende Witze oder im Deutschen einfallen lassen. Aber bei der Untertitelung ist das schwierig. Ja.
Was haben denn die Andalusier für nochmal für sprachliche Merkmale, was für Ausrufe? Was gibt es da für Beispiele?
Man identifiziert natürlich die Andalusier sofort, weil sie das, was man Checheo nennt, also sie sagen nicht das C wie wir, also wie in Kastilien oder in Nordspanien, sondern immer nur S. Oder sie, genauso wie in der Karibik und in vielen Orten Lateinamerikas, sagt man, dass sie das finale S nicht aussprechen. Also sie fressen sich in sich hinein. Und dann gibt es in der Intonation natürlich sehr viele Eigentümlichkeiten und in der Wortwahl.
Die Melodie ist eine andere dann.
Eine ganz andere, klar.
Und die Basken eher kurz angebunden oder haben die auch, wie weit spielt da dann das Baskische als eigene Sprache, auch als uralte europäische Sprache eine Rolle?
Also dort weniger. Also es wird mehr das Spanische, was im Baskenland gesprochen wird, gesehen oder gehört. Allerdings gibt es natürlich Elemente aus dem Baskischen und viele baskische Wörter, die man teilweise auch in ganz Spanien schon versteht, die mit der politischen Situation zu tun haben. Aber das Baskische kommt eigentlich nur in Zusammenhang mit der mit politischen Aussagen über Unabhängigkeit eines Baskenlands oder nur dann kommt das Baskische zum Tragen.
Die ETA auch? Oder nicht die ETA auch?
Ich glaube, die wird nicht direkt angesprochen, nee.
Aber das schwingt natürlich auch alles ein bisschen dann mit.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings hat sich das die ganze Situation auch im Baskenland entschärft und von daher ist, ich glaube, nur jetzt ist so ein Film möglich, ne? Und ich kenne viele Basken, die haben mir gesagt, ich habe mich kaputt gelacht bei dem Film. Also ich hätte eher gedacht, ich als Madriderin hätte eher gedacht, die hätten Probleme damit. Aber nein, die haben es mit sehr viel Humor aufgenommen.
Dass sich jemand auch über ihr Verhalten oder ihre Sprache auch lustig macht. Ja, da muss man mitlachen.
Ja. Allerdings einer der Drehbuchautoren ist auch Baske. Also
Der weiß, wovon er redet.
Ja, genau.
Also der Eröffnungsfilm, Ocho Apellidos Vascos, am 3.12. um 20 Uhr im Kino Arsenal. Wir schauen nochmal auf weitere Schwerpunktthemen. Ein Schwerpunkt Land habt ihr euch dann doch auch gegeben. Ein paar Filme aus Honduras, auch ein Land, was man eigentlich nur aus irgendwelchen Horrormeldungen in den Nachrichten kennt.
Wenn überhaupt. Ja. Gerade deswegen haben wir uns für das Land entschieden, gerade auch mit dem Titel Bilder eines unsichtbaren Landes, weil man kennt das Land überhaupt nicht, auch nicht in Spanien. Also man hört natürlich, man weiß über Guatemala, man weiß über El Salvador, über Nicaragua, aber Honduras, keiner, ja, man hört fast nichts von diesem Land. Und deswegen haben wir in Zusammenarbeit auch von, es war eine Initiative vom Dachverband der lateinamerikanischen Vereine, von Lisette Arbeláez, und zusammen mit einer Filmwissenschaftlerin aus Honduras. Und die haben ein Kurzfilmprogramm zusammengestellt und, was auch sehr schön ist, eine Fotoausstellung über La Costa de las Orejas, heißt sie, die Küste der Ohren. So haben die Spanier einen Küstenstreifen in Honduras genannt. Und über ja, das natürliche und kulturelle Erbe und menschliche Erbe auch in dieser Region. Also sehr beeindruckende Fotografien von diesen Fotografen. Und hinzu kommt auch noch ein Vortrag über die Medien in Honduras. Das heißt, wir versuchen mit diesem ganzen Programm das Land irgendwie überhaupt in die Schlagzeilen zu bekommen. Ja.
Sichtbar zu machen, ja, aber auch in kultureller Hinsicht. Ja, was hast du Neues erfahren über Honduras?
Ich habe Neues. Ich meine, den Vortrag habe ich ja noch nicht gehört. zum Beispiel... Ich meine, man weiß ja über auch vieles über Mittelamerika, aber diese afroamerikanische Kultur in Honduras an der Küste, die ist faszinierend. Also zum Beispiel, ich meine, ja, man weiß mehr oder weniger, dass es das gibt, aber dass sie so sicher auch so intakt afrikanisch ist, das ist sehr beeindruckend. Und dann über die Kurzfilme eben einzelne Biografien über Menschen in Honduras, die natürlich sehr ähnlich zu anderen Biografien in Mittelamerika sind, aber auch anders rüberkommen und auch sprachlich anders rüberkommen, was für uns auch sehr, sehr interessant ist.
Auch da wieder spezielle sprachliche Eigenheiten. Aus Honduras in Mittelamerika, Kurzfilmprogramm, Vortragsreihe und eine Ausstellung. Und dann schauen wir noch auf die Reihe Schokokino. Ihr seid ja immer zusammen mit dem Schokoladenmarkt in Tübingen,
ja,
terminlich, und habt die Schokolade auch in eine Kinoreihe eingebettet.
Ja, so haben wir es. Wir haben dabei also zwei Dokumentarfilme und einen Spielfilm. Ein Dokumentarfilm aus der Schweiz mit allen möglichen Themen über Herkunft und Pflanze des Kakaos und alles, also praktisch die ganze Geschichte von Schweizer Sicht natürlich. Und einen sehr interessanten Dokumentarfilm über einen Meisterschokolatier in Spanien, Paco Torreblanca. Er kommt aus Alicante. Und wir freuen uns sehr, dass er auch anwesend sein wird. Er kommt zur Schokolade, er kommt zu uns, also wird den Film präsentieren und dann anschließend zur Diskussion mit dem Publikum bereit sein. Und er ist insbesondere bekannt, weil er unter anderem auch die Torte des jetzigen Königspaars bei deren Hochzeit gemacht hat. Oh, und dadurch wurde er in ganz Spanien bekannt, aber er ist auch im Ausland bekannt, hat sehr viel zum Beispiel von der japanischen Kultur übernommen, was die Aromen und Düfte und die Ästhetik seiner Kreationen. Also er sieht sich ja wirklich als Künstler, deswegen heißt der Film Die vergängliche Kunst. Ja. Und es ist wirklich ein spannender Aspekt.
Und hat er dann auch noch einen Stand auf dem Schokoladenmarkt? Oder
nee, leider nicht. Vielleicht nächstes Jahr, wer weiß. Ja. Aber es gibt einen Stand von Chocolate und Churros. Ja, das ist diese spanische und lateinamerikanische Spezialität. Und die sehr gut schmeckt. Und die ist in der Neckargasse.
Churros, erklär es nochmal.
Churros ist ein Gebäck aus Weizenmehl, eigentlich Weizenmehl, Wasser und Salz, ganz einfach, aber dann mit Zucker und frittiert. Und das wird dann in die Schokolade, in so eine dickflüssige Schokolade gestippt und schmeckt wunderbar. Lassen Sie sich wirklich nicht entgehen auf der Schokolade. Ja.
Also das ist dann wirklich aus eurem Umfeld dann auch entstanden?
Ja. Das war eine Initiative vom Festival. Wir haben uns zusammen da getan. Und wer das betreibt, sind zwei Frauen aus Venezuela. Und die machen das sehr gerne und wir freuen uns sehr, dass es sie gibt.
Da läuft einem schon mal das Wasser im Munde zusammen. Ja. Was haben wir noch vergessen jetzt am Ende der Sendung?
Also ich wollte noch auf diesen Film Descalzos, Barfuß, eingehen. Und zwar den zeigen wir in Tübingen am Dienstag, den 9. Dezember. Es ist ein Film über barfüßige Basketballer aus Mexiko, sind kleine Kinder der Ethnie der Triqui, eine indigene Gruppe im Süden Mexikos in Oaxaca. Und es geht um ein Programm, das Schule und Sport verbindet, um die Kinder aus ihrer erbärmlichen Situation zu bringen und neue Perspektiven zu öffnen. Die Kinder, das Besondere an diesen Kindern ist, dass obwohl sie wirklich sehr klein sind und barfuß spielen, alle Turniere in Mexiko gewonnen haben und auch in den USA. Und also sie sind wirklich zu Stars geworden. Und die Kinder werden auch nach Deutschland kommen im Januar. Sie werden hier sein, unter anderem eingeladen von den Walter Tigers. Und zu der Vorführung in Tübingen werden auch einige Spieler der Walter Tigers und der Trainer mit dabei sein. Also das wird eine schöne Veranstaltung.
Spannende Kooperation. Ja. Die neuen Barfußstars aus Mexiko sind konkurrenzfähig sogar im Mutterland der USA. Ja. Ja. Descalzos am 9.12. 18 Uhr im Kino Arsenal. Wer kommt noch alles als Gast? Kannst du die vielleicht nochmal auch erwähnen?
Also ich glaube, wir haben jetzt alle bei dem Film En Tierra Extraña, auf fremdem Boden, von Iziar Boyain, der wir ja 2011 eine Retrospektive gemacht haben, ist ihr neuester Film, ein Dokumentarfilm über die neue Generation von Spaniern, die ausgewandert ist. Sie filmt das Leben der Spanier, besonders in Edinburgh. Da leben 20.000 Spanier, es ist unglaublich. Aber und wie sie, also viele Akademiker auch, die dann in einfachen Jobs arbeiten, als Barmann oder Verkäufer. Und dem widmet sie diesen Dokumentarfilm. Und der wird in Esslingen gezeigt. Und danach wird ein Gespräch mit der Produzentin des Films stattfinden, mit Lina Badenes.
Alles besser als in Spanien arbeitslos und dann geht man nach Edinburgh oder in ganz Europa. Ja.
Ja, das ist das Tragische, dass man sich mit sowas zufrieden geben muss. Also alles ist besser als zu Hause zu sein und arbeitslos.
Ja. Das ist kein schönes Schlusswort.
Nein, aber so eine nachdenkliche Stimmung ist auch nicht schlecht. Ja.
Genau, also gibt Filme zum Lachen und zum Weinen und zum Nachdenken und sich freuen und zum Genießen sowieso. Festival de Cine Español vom 3. bis zum 10. Dezember in Tübingen, Stuttgart und Esslingen. Alba Forminaya, die Festivalkoordinatorin, war heute hier. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich bei euch.
Toi, toi, toi. Vielen Dank. Dass viel Publikum auch sich diese besonderen Filme anschaut.